Wenn der Typ die richtige Karre unterm Arsch hat, dann kann der Weltmeister werden.
Alter, ich hab Timo Glock und Adrian Sutil verwechselt. Eieiei.
Da kommt der George da reingerasselt.
Toll, Benvenuto, al ragazzo di Monza. Was hat der dazu so?
Meiner Meinung nach gar nichts. Da kommt viel lustiges Zeug bei raus.
Moin und herzlich willkommen bei Formula Nerd, dem Formel 1 Fan Podcast auf meinsportpodcast.de mit Marc und Manu. Moin Formel 1 Fans und willkommen wieder zu einer neuen Folge Spielberg 2025. Wir hatten wieder ein actionreiches Rennen, wie eigentlich so oft, mit sehr schönen Überholmanövern, gerade in Kurve 3, 4, was wir nicht da alles Schöne sehen konnten. Ja, teilweise auch Startziel. Und ja, mal wieder McLaren mit dem Doppelsieg, allerdings dieses Mal, ja, vielleicht in der Reihenfolge, wie wir es nicht unbedingt erwartet hatten. Lando Norris, würde ich sagen, hat gezeigt, dass er jede kleine Krise überwinden kann und immer eindrucksvoll zurückkommt. Aber ja, wie ist denn erstmal so dein Eindruck nach dem Wochenende, Marc?
Ja, also Österreich auf jeden Fall, wie immer, ja, für viel Überholmanöver gut, sage ich jetzt mal, ne? Also die Strecke lädt das auch, also lädt tatsächlich auch ein, viele DRS-Zonen, dann wirklich, ja, ich sage einfach mal, schöne Kurven zum Überholen. Also gerade so in Kurve 4 kann man so außenrum oder innen reinstechen. Kurve 3, wie du gesagt hast, auch geil. Kurve 1 natürlich auch schon immer mal so ein bisschen und dann kann man wieder zurückschlagen. Also gab tatsächlich...
Diese komische Kurve 2 halt immer dazwischen.
Ja, genau.
Die eigentlich keine richtige ist.
Ja, das ist wirklich, dass das als Kurve zählt. Naja, gut. Ja, also wirklich da so der erste Sektor ist da wirklich ziemlich geil, so um sich gegenseitig hin und her zu überholen. Von daher hat mir wie immer eigentlich gut gefallen. Ich glaube, ich kann mich auch an kein Österreich-Rennen erinnern, wo ich sage, so, das war gar nichts, oder? Also passiert ja, eigentlich also immer was.
Allein das Format mit den ganzen Geraden der S-Zonen bietet halt so viel Überholmöglichkeiten, teilweise dann, wo man nochmal klug zurückstecken muss, um das DRS mitzunehmen, um dann auf der darauffolgenden Gerade zu überholen. Das haben wir auch im Kampf Norris gegen Piastri eindrucksvoll einmal gesehen, wo Norris ein sehr schönes Manöver hat. Und erstmal vorab natürlich müssen wir die News nennen, denn diese Duelle werden uns noch einige Jahre in der Formel 1 erhalten bleiben, Marc. Da gibt's nämlich eine Neuigkeit.
Ja, genau. Passend zum zum Rennwochenende wurde dann auch angekündigt, dass der Vertrag mit dem Red Bull Ring oder den Veranstaltern da vom Red Bull Ring, dass der verlängert wurde. Ich glaube, es war 2041 sogar, oder?
Jetzt muss ich auf mal jeden kurz Fall überlegen. Ist mit einer 4-4 da drin, ja.
Ja, also auf jeden Fall
41 könnte
sehr kommen, ja. Sehr lange, ja. Ich habe gerade mal geschaut, der 2041 tatsächlich, also direkt mal um 15 Jahre verlängert das Ganze oder für die nächsten 15 Jahre. Ja, also das ergibt Sinn, finde ich. Ist ganz geil, freut uns natürlich auch. Wir waren ja beide schon mal da. Ist nicht so weit für viele deutsche Fans. Die Stimmung, als wir da waren, war super. Man hat auch jetzt wieder gesehen, Niederländer sind da auch immer ohne Ende. Und die machen da eigentlich überall, wo sie sind, meiner Meinung nach sehr, sehr schöne Stimmung. Ja, also wie gesagt, die Strecke passt, das Drumherum passt. Für uns als Deutsche ist es auch noch nah dran. Ich glaube, ja, wird sich niemand beschweren, dass Österreich auf lange Zeit drin bleibt. Und es ist ja auch so eine Traditionsstrecke ein bisschen.
Ja. Ja, und bisschen in eigener Sache natürlich dazu. In Staffel 1 haben wir eine komplette Folge über unser damaliges Live-Erlebnis in Spielberg gemacht. Sehr, sehr interessant. Wer möchte, kann da gerne nochmal reinhören. Und ja, was News betrifft, gehen wir dieses Thema mal ganz kurz noch an. Denn eine Sache bezüglich ja Fahrten auf mehreren Strecken hat sich jetzt auch ergeben. Nämlich was die Saisonvorbereitung betrifft.
Ja, genau. Also der Rennkalender ist ja vor ein paar Wochen irgendwann schon rausgekommen. Und jetzt wird er quasi noch erweitert, um die Daten, muss man jetzt sagen, für die Tests mit Absicht Plural. Denn wir haben für nächste Saison gleich drei Testfahrten. Nämlich einmal in Barcelona und dann zweimal in Bahrain. Und es geht schon in Barcelona, jetzt muss ich gerade selbst mal gucken, schon am 26. Januar los. Hoffen wir mal, dass das Wetter damit spielt.
Ordentlich früh,
ja, also im Januar finde ich schon krass. 26. bis 30. Januar. Also, haben wir da eine ganze Woche sogar Barcelona testen. 5 Tage. Haben dann den zweiten Test vom 11. bis zum 13. Februar in Bahrain. Also da nochmal 3 Tage nachgeschoben. Und dann in der Woche drauf vom 18. bis zum 20. Februar nochmal in Bahrain. Also 3 Testfahrten, eine davon 5 Tage, die beiden anderen jeweils 3 Tage. Ich glaube, da soll sicher gegangen werden, dass alle Teams sich vernünftig auf die neuen Regularien oder auf die Saison mit den neuen Regularien dann vorbereiten können. Kommt, glaube ich, auch den neuen Teams sehr zugute. Also gerade Audi, ich meine, klar, übernehmen ein bestehendes Team, aber wenn da gerade so ein bisschen Wechsel ist, wahrscheinlich viel neues Personal. Ja. Ich glaube, das jeder extra Testtag sehr, sehr wichtig. Und auch für Cadillac, glaube ich, ist jeder Testtag, der da mehr drin ist, ein Geschenk.
Ja, denke ich auch. Und für wen es natürlich auch sehr wichtig sein wird, für den neuen Red Bull-Fahrer, denn der hat ja bekanntlich eher weniger Zeit im Cockpit zur Verfügung und deswegen ist es schön, wenn der da noch ein paar Testtage mehr zur Verfügung hat. Ja, und würde ich sagen, sind wir mit den News durch. Ja, sehr schöne Sachen. Österreich sowieso eine meiner absoluten Lieblingsstrecken, dass sie länger dabei sind und mehr Testzeit. Das kennen wir ja auch noch ein bisschen von früher, wo da war das ganze Testschema noch ein bisschen anders aufgebaut und jetzt hat man eben dann wesentlich mehr Zeit vor der Saison. Ist doch eine schöne Sache. Und ja, wir gehen direkt jetzt auch rein in die sportliche Analyse. Haben es ja schon angesprochen, McLaren mit dem Doppelsieg, allerdings mit einem Sieger, wo man vielleicht jetzt nicht unbedingt direkt mit gerechnet hatte. Vor 2 Wochen gab es dann noch ein bisschen Kritik nach der Aktion in Kanada, aber wie ich sagen muss, finde ich, war das eindrucksvoll, wie sich jetzt Lando zurückgebracht hat und das nicht nur im Rennen. Ich fand auch schon das Qualifying überragend von ihm. Also das war wirklich mal ein Statement, die Zeit unter einer 1-4 als Einziger. Und ja, also im Rennen dann, ich habe es eben schon mal angesprochen, dieses eine Manöver fand ich besonders beeindruckend, als er sich ein bisschen hinter Piastri hat fallen lassen, um das DRS nach Kurve 4 mitzunehmen und dann nach Kurve 3.
Ja, genau.
Und dann eben, zum Überholmanöver anzusetzen und dann auch wirklich sehr stark dagegen gehalten hat. Hätte ich nicht erwartet. Ich dachte eigentlich auch, Piastri kommt später nochmal zurück. Klar, dann gab es ein paar Überholmanöver, blaue Flaggen, wobei da eher Piastri der Profiteur war, lange Zeit. Aber trotzdem muss ich sagen, also Norris super beeindruckend das Ganze gemacht. Also ziehe ich wirklich meinen Hut und der ist wieder voll im Rennen.
Ja, also ich glaube auch, das war genau das, was er jetzt gebraucht hat. Das musste jetzt kommen quasi. Ich glaube, ich hatte das letzte Mal ja auch gesagt, dass ich, wenn er das noch drehen will, muss das jetzt kommen. Österreich, schon immer eine gute Strecke für ihn gewesen. Wenn er da nicht hätte zurückschlagen können, dann wäre es echt schwierig geworden. Das heißt, das musste jetzt sein. Hat das sehr souverän gemacht und hatte in den freien Trainings schon mehr Pace, dann im Qualifying das eindrucksvoll gezeigt. Und im Rennen, hat er tatsächlich doch souveräner gewirkt über das ganze Rennen. Ne? Mhm. Also er hat das gut verteidigt, seine Moves, als er dann mal überholt wurde, direkt wieder zurück. Auch Piastri hat diesen einen Move, der böse hätte enden können. Ne? Also
ja,
das
stimmt.
Das war dann eher so, ne, weil man ja immer sagt, Lando, ob der die Nerven hat oder so. Also in dem Rennen Lando wirklich keinen Fehler gemacht und Piastri eher ein bisschen Nerven gezeigt, weil der eine Move hätte schlimm ausgehen können, wo er da in Kurve 4 war das, glaube ich, mit stehenden Rädern Zentimeter knapp an Norris vorbeirutscht, sage ich mal. Aber gut, ist nichts passiert, ne? Rennfahrer, das muss knapp sein am Ende. Von daher will ich da jetzt auch Piastri keinen Vorwurf machen, aber Norris hat das ganze Wochenende souveräner gewirkt und absolut verdient gewonnen, finde ich.
Ja. Denke ich auch. Also, das ist, wie du sagst, genau das, was ein Lando gebraucht hat jetzt. Und also, ich glaube wirklich, der Meisterschaftskampf wird super spannend dieses Jahr.
Oh ja.
Eine Sache hatte ich bei McLaren nicht ganz verstanden, das war im Boxenfunk. Vielleicht kannst du das noch so ein bisschen oder kannst dich daran erinnern, da ging es irgendwas, die Situation Germany hat Lando irgendwas gesagt, was ich aber nicht so ganz verstanden hat, was er da gemeint hat. Falls du dich dran erinnerst, das war bei Sky in der Diskussion. Ich habe da erst dran gedacht an Mercedes wegen Hamilton und Rosberg, Aber dann wäre das Deutschland ja auf Mercedes bezogen und nicht auf die beiden Fahrer, weil nur Rosberg der deutsche Fahrer war, aber wahrscheinlich was komplett anderes gemeint. Weißt du da vielleicht mehr?
Nee, also bei F1 TV haben sie auch gerätselt. Mhm. Die Kommentatoren waren sich da auch nicht sicher, was McLaren da für einen Code meint mit. Also ob das irgendeine Situation war, die beim letzten Mal, als in Deutschland gefahren wurde, aufgetreten ist. Aber das ist ja jetzt auch schon ein paar Jahre her. Also nee, sind die auch nicht ganz draus schlau geworden, weiß ich tatsächlich nicht.
Vielleicht statt wie bei Ferrari Plan B, C, ja. D, I und so weiter, ist jetzt McLaren mit den Ländern dran. Also wenn Ferrari das umsetzt, müssen die ja die ganze Weltkugel nehmen, so viele Pläne wie die mittlerweile und Strategien die haben. Also irgendwann kommt dann Plan, was weiß ich, Uruguay, Samoa und was weiß ich, es ist Neuseeland, alles dabei. Naja, gut. Ja, Stichwort Ferrari sehe ich auch gerade. Ist auch das zweite Team, was wir hier erwähnen können. Und ja, da muss ich doch sagen, mit Platz 3 Charles Leclerc, Platz 4 Lewis Hamilton, doch ein ja, ordentliches Ergebnis, wie ich finde. Waren, finde ich, auch schon im Qualifying stark mit Platz 2 und 4. Ich denke, zweitstärkste Kraft Ferrari, damit kann man leben.
Ja, also ich glaube auch, ne? Und im Qualifying die McLaren quasi zu splitten, ist ja auch schon ein guter Erfolg, sag ich mal. Und war irgendwie ja auch abzusehen, ne, dass das über das Rennen wahrscheinlich nicht halten wird, die Pace. Von daher 3-4, perfekt, ein Podium mitgenommen. Ja, also ich glaube auch, das ist alles, was Ferrari sich wünschen konnte. Natürlich ein bisschen davon profitiert, dass Verstappen so früh raus war. Ich glaube, er ist so der Einzige, der irgendwie Ferrari da hätte noch stören können, wobei ich mir da auch nicht so sicher gewesen wäre jetzt bei der Pace, weil die waren am Ende dann doch ganz gut, ne? Also war schon doch deutlich das zweitbeste Team an dem Wochenende. Ja. Und ja, Hamilton kommt so Stück für Stück ein bisschen näher an Leclerc ran, würde ich sagen. Findet sich langsam rein, aber man sieht ihm trotzdem irgendwie an, dass er doch noch nicht so ganz zufrieden ist und dass er auch so ein bisschen, glaube ich, nach Antworten gerade sucht, weil Leclerc ist immer noch doch ein Stückchen von ihm weg. Es ist noch nicht so knapp, wie er es, glaube ich, gern hätte. So.
Ja, aber trotzdem, ich meine, 10 Sekunden hinter Leclerc dann als Vierter ist ja auch unnötig, dann noch Risiko einzugehen, um da näher dran zu fahren. Also so gesehen, auch für Hamilton ein durchaus ordentliches Ergebnis. Kann man wirklich zufrieden sein. Und ich, ja, Ferrari gibt es jetzt auch gar nicht so viel zu sagen, was ja gut ist bei Ferrari, weil man da nicht über irgendwelche Fehler reden muss oder strategische Dinge, Boxen, Stopp-Fehler, was auch immer, da gab es ja schon einiges. Gehen wir direkt zum nächsten Team, nämlich Mercedes. Und ja, wir haben es bei der letzten Folge schon so ein bisschen angekündigt am Ende, beziehungsweise auch Mercedes hatte das ja so gesagt, dass Kanada ihnen eben sehr gut gelegen hat und Spielberg eine Ecke schwieriger wird, auch wenn letztes Jahr noch George in Österreich gewinnen konnte, mit ein bisschen Glück natürlich, weil er profitiert hatte, aber trotzdem, dieses Jahr war die Pace nicht ganz so gut in Österreich, im Qualifying mit Platz 5 und Kimi Antonelli auf Platz 9, den klammere ich da mal so ein bisschen aus, immerhin Q3 geschafft, im Rennen dann Russell mit Platz 5 auch, würde ich behaupten, von den Kräfteverhältnissen das Maximum rausgeholt, nach vorne ging ja da, wenn man ehrlich ist, wirklich nichts, ne? Und ja, bei Antonelli war das Rennen dann leider sehr früh vorbei, direkt in Kurve 3. ja, erst mit diesem, ich weiß nicht, ob er sich da schon verbremst hatte oder zu optimistisch reingefahren ist in die Kurve, hätte ja dann fast Lawson noch erwischt, den konnte er ausweichen, Heck ein bisschen ausgebrochen, Verstappen getroffen, aber gut, da ist meiner Meinung nach Antonelli viel zu optimistisch auf die Kurve zu gefahren oder hat vielleicht auch ein bisschen unterschätzt, dass die Reifen noch ein bisschen kühler waren und ja.
Ja, also da würde ich zustimmen, dass es, als ich glaube, der Fehler war tatsächlich schon, also er ist dann Lawson, glaube ich, nur noch ausgewichen, weil er da schon zu spät gebremst hatte, glaube ich. Und ja, also das ist, er hat sich ja auch sofort entschuldigt, er hat ja eingesehen, dass es ein Fehler war. Ich glaube, was anderes kann man in der Situation auch nicht erwarten. Aber das war schon ein grober Fehler, ne? Ja. Also das ist auch, ja, weiß ich nicht, ne? Das war schon, da haben auch die Kommentatoren dann gemeint, das ist auch nichts, wo du sagen kannst, ah, Rookie-Fehler oder so. Boah, nee, das war schon ein ganz grobes Ding. Hätte ich jetzt nicht so erwartet, war wirklich einfach viel zu optimistisch. Er war absolut überrumpelt davon, wie früh die anderen alle bremsen.
Ja.
Aber gut, ich meine, 19 Fahrer, oder ja gut, Carlos Sainz nicht gestartet, sagen wir mal 18 Fahrer, haben ihre Bremspunkte hinbekommen in der ersten Runde und er halt nicht, ne? Also, ja, also das war gar nichts. Ja, dann ganz, ganz unglücklich trifft er dann auch noch ausgerechnet Max Verstappen.
Das habe ich mir auch so gedacht.
Ja. Und ja, keine Ahnung, gedacht. Ich dachte auch erst, das haben auch die Kommentatoren gesagt, als Kimi Antonelli da im Auto erst sitzen geblieben ist und gar nicht ausgestiegen ist. Und ich meinte so, ob er vielleicht Angst vor Max hat und er lieber einfach sitzen bleibt. Aber Max hat es sportlich genommen. Also da muss man auch nochmal sagen, ne? Weil ja immer sofort auf ihm rumgehackt wird, wenn er dann wieder am Radio rumflucht oder wenn er dann sich wieder irgendwas anderes erlaubt oder zu aggressiv ist. Ich sage, über die Hälfte aller anderen Fahrer hätte viel, viel, ja, böser reagiert als er einfach. Also ich glaube, so gut wie niemand hätte das so leicht genommen wie er.
Ich glaube allerdings auch, das liegt daran, wer es war.
Ja, das glaube ich auch.
George Russell oder ein Lance Stroll gewesen, hätten Max auch ganz anders reagiert, ne? Aber gut. Seinem zukünftigen Teamkollegen möchte man jetzt ja auch nicht.
Oha.
Aber ja, also ich glaube, das hat auch wirklich eine Rolle gespielt, wer es dann war für Max. Aber muss ich auch sagen, also die Reaktion von ihm dann am Ende nach dem Motto, so ein Fehler ist jedem schon mal passiert, ist dann doch wirklich sehr milde und sehr, sehr fair. Also ja.
Ja, und es ist auch irgendwie... Ich glaube, bei Max merkt man auch so ein bisschen, wie er mit den Fahrern umgeht, die selbst noch Rookies sind. Also es gab das auch ganz unabhängig jetzt von welche persönlichen Freundschaften er da im Fahrerfeld hat, ist er, glaube ich, zu Fahrern, die noch Rookies sind, auch einfach so ein bisschen, lässt er so ein bisschen was halt durchgehen, ne? Weil ich glaube, auch wenn man dann immer sagt, ja, der ist mein Gegner, der kann sagen, was er will. Ich glaube, wenn Max jetzt dem Kimi so richtig einen reingedrückt hat mit, ah, das darf dem nicht passieren und das und das, das hätte schon an Kimi genagt, glaube ich, so. Also
weil
so.
Man auch sagen muss, Max hat ja auch eine gewisse Vergangenheit als Rookie gehabt, wo er einige Manöver gemacht hat, die, ich sag mal, sehr optimistisch ausgelegt waren von ihm. Von daher, ja, hat er da genau richtig reagiert.
Ja.
Und auch im Rahmen dessen, ja. Und Antonelli nimmt man dem Fehler auch mal ab. So ist es ja nicht. Da hat er schon so einen kleinen Rookie-Bonus. Auch wenn wir klar gesagt haben, war schon ein grober
Bock. Ja, genau. Aber es war auch sein erster die Saison. Ja, ne? Also muss man dann auch wieder sagen, bis jetzt fährt er eine sehr starke Saison. Passiert. Ne? Wie Max gesagt hat, das ist so gut wie jedem Fahrer schon mal passiert. Ist halt so, ist halt Racing.
Ja, und jetzt kommen wir zum Team. Ja, überraschend früh, zumindest durch seinen Namen, nämlich Liam Lawson, auf Platz 6, auch schon im Qualifying 6. Und da muss ich wirklich sagen, ja, sein bestes Wochenende in dieser Saison, mit Abstand.
In seiner Karriere. Also das ist seine beste Platzierung in der Karriere.
6. ist er tatsächlich auch noch nicht geworden, ja. Also von daher, und ja, er hatte auch ein bisschen Kritik geerntet die letzten Wochen, hatte dann auch mal wieder ein bisschen ein Hoch, sage ich mal, auch mal wieder Punkte geholt, beispielsweise in Monaco. Aber hier auch dieses Wochenende im Qualifying, jetzt mal Hadjar relativ klar geschlagen, im Rennen dann auch. Hadjar woanders gefahren als in Lawson mit Platz 6. Also muss ich wirklich sagen, wirklich Lob an Liam Lawson, hat sich auch nicht hängen lassen, ein sehr beeindruckendes Wochenende gezeigt. Und ja, also Platz 6 ist wirklich sehr, sehr stark.
Ja, also wirklich, das im Prinzip genau wie bei Lando. Es kam genau zum richtigen Zeitpunkt. Lawson hat das jetzt zu dem Zeitpunkt gerade echt mal gebraucht, weil es war Woche für Woche immer Hadjar, der wirklich auch mit, ja, deutlich besseren Leistungen teilweise geglänzt hat und dann die Punkte heimgefahren hat. Und jetzt, gerade auch wo Hadjar mal ein bisschen gestruggelt hat, hatte jetzt kein brutal schlechtes Wochenende, aber ich würde jetzt auch nicht sagen, dass es so sein Bestes war, mit Platz 12 dann am Ende im Rennen. Aber Liam Lawson wirklich 8 Punkte jetzt heimgefahren, 6. geworden und quasi wenn man jetzt mal Red Bull und die Racing Bulls als ein Team sieht, der beste Red Bull-Fahrer gewesen. Ja. Beim Heimkomping.
Genau, ja. Ja, das ist so. Stimmt. Und das muss man auch mal wirklich so sehen. Und von daher hat mich auch gefreut für den Jungen. Hat ja auch viel abbekommen. Von daher sehr, sehr stark. Schau ich mal gerade. Jetzt sind wir bei Team Nummer 4. Gut, Hadja, ja, brauchen wir diesmal, glaube ich, gar nicht so viel sagen. Steht ihm auch mal zu, so ein Wochenende. Und Platz 12 ist da jetzt auch nichts irgendwie Katastrophales oder so, sondern einfach mal ein Rennen, ja, wo es eben nicht ganz nach vorne ging wie sonst für ihn. Von daher ist da, glaube ich, jetzt nichts wirklich Negatives zu sagen. Kommen wir noch zu einem Team im ersten Kapitel, die Top 5 Teams. Und da sind wir bei Platz 7, also passiert auch noch jede Menge im zweiten Kapitel gleich. Aber jetzt erstmal wieder mal Punkte von Fernando Alonso. Er hat sich jetzt wieder so ein bisschen eingegroovt. Er hat jetzt nicht mehr so dieses Pech. Teilweise auch, gut, ein paar Fehler hat er ja auch selber verschuldet in der Vergangenheit, aber aktuell hat er wieder so eine Serie, wo er regelmäßig in die Punkte fährt und ja, sehr beeindruckend das Ganze am Ende gut verteidigt gegen Bortoleto. Da sah es für mich allerdings ganz kurz noch so aus. Ich meine, das war Piastri, wo Alonso ein bisschen stärker auf die Bremse musste bei der Überrundung und ihm fast reingefahren wäre.
Ja, also das war am Ende ein bisschen wild, ne? Das ist halt irgendwie so dieses Blöde, wenn man ja überrundet wird, aber selbst ja auch fightet und das war ganz wild und das ist auch irgendwie, also kann man jetzt auch irgendwie niemandem da so einen richtigen Vorwurf machen, finde ich, weil ich meine, es geht um Punkte für Alonso und Bortoleto. Aber für Piastri ging es auch darum, ob er Norris vielleicht noch bekommt. Ja. Gut, war auch ein bisschen Longshot, dass er Norris noch bekommt, aber da geht's halt um den Rennsieg potenziell. Also irgendwie ganz doof, lässt sich halt nicht vermeiden, aber hat Alonso dann doch gut gemanagt gegen ja quasi seinen, ja, ich sag jetzt mal Schüler. Also es ist ja Bortoleto von ihm gefördert, ne? Also die haben sich dann auch im Parc Fermé waren das quasi die ersten Gratulanten gegenseitig, haben direkt miteinander gesprochen. Glaube, die fanden das doch ganz schön, dass sie das noch ein bisschen auf der Strecke am Ende ausfighten konnten, vor allem auch um eine Punkteposition oder zwei Punktepositionen, ja, bei den Punkten waren. Und aber Alonso wirklich im Aufwind wieder. Und auch Aston Martin an sich, würde ich auch sagen, ein bisschen stärker auch vom Auto her als am Anfang der Saison. Und dann kann nur Lance Stroll wieder nicht so von profitieren, leider. Weil der hatte wieder nicht so ein geiles Wochenende, sage ich mal.
Ja, wieder raus in Q1.
Ja.
Dann jetzt 14. bei auch durchaus Ausfällen und beispielsweise auch Kick Saubern, die vor ihm gefahren sind, beide Haas vor ihm gefahren. Also, das ist dann doch zu wenig, weil man hat ja gesehen, dass der Aston gut läuft und da holt dann einfach ein Fernando dann doch ein bisschen mehr oder eine bisschen Menge mehr raus als ein Lance Stroll. Ja, das ist so dieses typische Stroll-Rennen, hat glaube ich jetzt keine wirklichen Fehler gemacht, er war halt einfach nur langsam.
Ja, es ist, ja, also in Österreich sage ich mal, wenn man die Pace hat, dann kommt man da schon nach vorne, ne? Also man hat schon genug Überholmanöver, das DRS ist sehr stark. Das ist jetzt nichts, wo du sagen kannst, ah ja, das Qualifying war gar nichts, ja, dann kannst du im Rennen nicht viel machen. Nee, eigentlich ist das echt so eine Strecke. Ist die Pace da, kommst du da schon irgendwie nach vorne. Ja. Aber ja, die hat halt dann doch irgendwie gefehlt.
Ja, nee, das war dann bei Lance deutlich zu wenig. Und ja, mit Lance würde ich sagen, schließen wir das Kapitel ab und hören uns im nächsten Kapitel dann mit dem Bottom 5. Kapitel 2 der heutigen Folge von Spielberg 2025 und wir gehen wieder direkt rein und wir sind immer noch in den Punkterängen vertreten und es gibt auch eine Premiere, nämlich Doppelpunkte für Kick Sauber. Ich glaube, das ist nicht nur dieses Jahr Premiere, das gab es schon einige Zeit nicht mehr in der Formel 1. Und wie ich sagen muss, auch wirklich eine der Themen dieses Wochenende, die mich am meisten gefreut haben. Natürlich erstmal mit Nico Hülkenberg, der von Platz 20 gestartet ist und am Ende 9. wurde, wie ich finde, auch wieder ein sehr, sehr starkes Rennen gefahren. Aber einen muss man natürlich auch hervorheben. Und wir haben meine ich, sogar in der letzten Folge hattest du davon gesprochen, da hat mir ja so ein bisschen Bortoleto mal bewertet, ob da jetzt nicht langsam doch ein bisschen was kommen müsste von ihm, weil man noch nicht so weiß, wie stark ist er wirklich. Ja, und zack, liefert er ab.
Ja, der hört uns zu.
Ne? Erstmal mit einem starken Qualifying auf Platz 8, muss man auch erstmal schaffen. Und ja, das Rennen dann auch wirklich sehr, sehr stark zu Ende gebracht, eben auf diesem 8. Platz. Klar, es gab natürlich auch Ausfälle, aber man muss einfach sagen, von der Track Position her, ein gutes Speed gehabt, Teamkollegen geschlagen am Ende. Von daher für den Rookie eine absolut bockstarke Leistung. Und er war ja wirklich an Fernando noch sehr, sehr nah dran, bis zur letzten Kurve.
Ja, genau. Also es ist wirklich, er ist auch Driver of the Day geworden, meiner Meinung. Also glaube ich, war er. Ja, also wirklich starkes Wochenende, genau das, was er gebraucht hat. Jetzt hat er sich mal richtig zeigen können. Und dann auch gleich so. Also wirklich schön. Ja, ich sag mal, für Kick Sauber war das schon dick Punkte an dem Wochenende. 4 plus 2, also 6 Punkte insgesamt. Und ja, auch von beiden Fahrern, ne? Bortoleto hat quasi im Qualifying sich schon da positioniert, wo er dann am Ende war. Und Hülkenberg, gut, Qualifying war halt nix mit 20. aber hat dann im Rennen von 20 auf 9 in einem Sauber, ne? Also musste auch mal auf der Zunge zergehen lassen.
Und man muss auch sagen, Hülkenberg hat auch im Interview mit Sky auch klar gesagt, dass sein Fehler war mit dem Qualifying, ne? Mhm. Und deswegen hat das auch klar so bezeichnet. Und von daher, trotzdem von 20 dann an den Start zu gehen und so eine Aufholjagd. Und das war ja dann auch wirklich nicht durch Glück. Ich finde, er hat ja von der Track-Position direkt hinter einem Alonso und einem Bortoleto geschafft. Also das ist schon wirklich extrem stark. Und Sky ist halt immer so lustig aktuell, gefühlt nach jedem guten Rennen von Hülkenberg machen so dieses Foto mit seinem Kopf auf dem Hulk-Körper, ne? Wie er da im Kopf hin sitzt. Und mal gucken, wie viele Wochen das jetzt noch so weitergeht. Aber aktuell sieht es wirklich so aus, als hätte Kick Sauber eine ganz gute Ausgangsposition für Audi nächstes Jahr. So weit weg von der Musik sind die gar nicht mehr, ne? Gute Entwicklungen am Wagen jetzt gemacht. Also auch Respekt für die Entwicklung, die man dort gemacht hat über die letzten Monate. Und so langsam zahlt sich das aus.
Ja, also da war auch in der Post-Race-Show, mal überlegen, wer das war von Kick Sauber, ich weiß gar nicht mehr, wer da stand, aber einer aus dem Team auf jeden Fall. Und hatte gemeint, die letzten Updates, es hat alles zusammengepasst, es hat alles funktioniert, weil es ist ja dann auch wieder so eine Sache, ne? Man darf ja im Windkanal testen und diese Computerstunden zur Simulation nehmen, die ja auch begrenzt sind. Aber das ist ja eine Sache, dass da alles funktioniert und eine ganz andere Sache, dass es auch wirklich auf der Strecke funktioniert und wenn man dann Daten bei den Rennwochenenden sammelt, dass das zusammenpasst und so. Und er hat gemeint, bei denen hat alles geklickt. Die Updates haben ineinander gepasst quasi. Das, was die in den Simulationen hatten, hat zu dem gepasst, was auf der Strecke war. Und er hat gemeint, es ist einfach geil, dass das jetzt gerade so gut läuft. Und da hat er auch gesagt, es ist eigentlich schade, dass nächstes Jahr neue Regeln kommen, weil die haben gerade so das Gefühl, dass sie so ein bisschen den Code geknackt haben und dass jetzt alles zusammenpasst. Und ja, es ist halt jetzt das letzte Jahr von den Regularien. Hat er gemeint, dass das ein bisschen schade ist. Aber ich meine, das klingt ja gut für den Rest der Saison. Also dann scheint das ja zumindest hoffen die, dass es nicht nur streckenspezifisch ist. Und ich meine, Hülkenberg jetzt auch das dritte Mal hintereinander in die Punkte gefahren. Von daher, glaube ich, bei Kick Sauber zeigt alles nach oben aktuell. Beide Fahrer liefern ab, das Team ist gut gelaunt. Also bin mal gespannt, wie das jetzt die nächsten Rennen weitergeht. Also es ist wirklich eine schöne Entwicklung.
Also war ja auch wirklich gute Stimmung nach dem Rennen, denn es gab ja dieses berühmte Handtuchbild mit Nico Hülkenberg und man hat ja danach auch das Video dazu gepostet, wie das eben dazu kam und einfach die Szene, wo Bortoleto Hülkenberg da nur in einem Handtuch begleitet sieht, also großartig wirklich, super witzig und da habe ich mich einfach wirklich gefreut für dieses Team, für die Wahnsinnsarbeit, die geleistet haben jetzt mit den Updates und wirklich sehr, sehr schön und natürlich auch schön für uns Deutsche, dass ein Hülkenberg da so gut funktioniert und jetzt auch ein Bortoleto. Also muss man wirklich auch den Hut ziehen. Super Leistung von Kick Sauber, starkes Wochenende. Und jetzt kommen wir zu einem Team auch mit zwei Positionen direkt nacheinander. Und noch einen wichtigen Punkt durch Esteban Ocon, nämlich das Team Haas. Und ja, ist auch für Haas ein gutes Ergebnis, zumal man auch hier sagen muss, mit Qualifying Platz 15 und 17 hat man eher so gedacht, ob da jetzt noch so viel nach vorne geht, aber trotzdem, den einen Punkt hat man mitgenommen, ordentliches Rennen von beiden Fahrern, Ocon wieder einen wichtigen Punkt geholt, also von daher, auch bei Haas, denke ich, kann man da durchaus zufrieden sein.
Ja, also ich glaube an sich, ein Punkt zu holen ist für Haas gut, aber zufrieden weiß ich nicht, weil ja eigentlich alle Konkurrenten mehr Punkte geholt haben. Weil
ja, ist ein Argument. Man jetzt
schaut, dass das Haas ja gerade so gegen Aston Martin und Kick Sauber in der Teamwertung relativ nah bei denen steht. Oder noch ist Haas quasi vor beiden. Aber Kick Sauber holt 6 Punkte mit den beiden Fahrern zusammen. Alonso holt alleine 6 Punkte für Aston Martin. Haas holt dann einen. Ja, also ich glaube, die hätten halt, wenn es hieß so, hey, keine Ahnung, einer von euren Fahrern fährt in die Punkte, das hätten die so unterschrieben. Vielleicht hätten die auch gesagt, 1 Punkt okay nach dem Qualifying, aber dass dann alle Konkurrenten mehr holen.
Ja, man vergisst immer, dass Aston noch gar nicht so gut steht, ne, bei den Konstrukteuren, genau, weil ja auch Alonso erst seit kurzem punktet.
Genau, also es ist so ein bisschen Williams ist so bei den, also Williams steht ja aktuell auf 5, die haben so ein bisschen Abstand und dann ist das alles relativ eng. Gut, Alpine ist so ein bisschen abgeschlagen auf dem 10. gerade, aber ja, sag ich mal Platz 6 bis 9, also die Racing Bulls, Haas, Aston Martin, Kick Sauber, da hat Haas am wenigsten Punkte geholt. Stimmt, dieses Wochenende. Und ja, das dann wieder, wenn man es in Relation setzt.
Guter Punkt, ja.
Reicht es dann vielleicht doch nicht, aber ja, ich glaube, da war aber auch einfach die Pace. Das haben wir auch in den letzten Wochen gesagt. Da ist bei Haas die Pace gerade irgendwie nicht da. Und ja, ich habe jetzt von den Fahrern irgendwie auch gar nicht viel gesehen im Rennen, muss ich sagen, wenn ich jetzt so überlege. Ja. Also, waren jetzt nicht viele im Bild.
Sehe ich halt auch Haas eher näher Richtung Alpine als Richtung Aston Racing Bulls und so, ne, von den Konstrukteuren, aber
ja, aktuell ja, schon, ne.
Diese Big Points hat Haas dann immer mal geholt in der Saison, das macht dann natürlich auch einiges aus, aber ja, wird eine interessante Entwicklung noch diese Saison. So viel erwarte ich halt auch aktuell nicht von Haas, deswegen wahrscheinlich meine Einschätzung, ne? Aber ja, trotzdem, ein paar Punkte haben sie ja geholt, weswegen sie eben da stehen, wo sie momentan stehen bei den Konstrukteuren. Ja, muss man eben trotzdem noch eine Schippe drauflegen dann die nächste Zeit. Und gehen wir im Klassement mal weiter. Racing Bull Adger hatten wir schon und landen jetzt bei Alpine. Mit dem besten Alpine auf Platz 13, Pierre Gasly. Ja, anhand seiner Boxenfunkmeldung hat man ja schon gemerkt, der war wirklich nicht zufrieden. Da ging dann ja irgendwie gar nichts mehr am Boliden. Ja. Ist dann auch ständig zurückgefallen. Ja, ich glaube, der konnte da wirklich nicht viel machen. War ja nur am Schimpfen letzten Endes. Ne?
Ja, er hat schon sehr, sehr unzufrieden gewirkt, weil das Qualifying war ja eigentlich noch
mit Platz 10 von ihm.
Ja, genau, also deswegen, also vielversprechend ist jetzt vielleicht zu viel wieder reininterpretiert, aber Platz 10, ich meine, dann schießen sich unter 1 Antonelli und Verstappen ab, also eigentlich, wenn er den Platz gehalten hätte, direkt Platz 8 für ihn, dann am Ende nur 13. Ja, enttäuschend und dementsprechend war auch seine Laune, ja, hat man gemerkt, fand ich.
Und ich meine, auch ein Colapinto auf 14 gestartet, das ist auch noch durchaus okay für den zweiten Fahrer bei Alpine, was ja auch so eine Baustelle ist. Und rein theoretisch sollte das ja jetzt das letzte Rennen von Colapinto sein. Da redet man sich ja aktuell so ein bisschen raus. Colapinto habe ich leider diese eine Szene im Kopf, als er fast dafür sorgt, dass Piastri das Rennen beenden muss bei dieser komischen Aktion. Ich glaube, das Duell war ja mit Yuki dann auf der Strecke. Ja. Wo ich finde, wo Yuki sehr gut agiert hat, um quasi im Duell vorn zu bleiben. Aber dann, ich glaube wirklich, Colapinto hat einfach nicht gewusst, dass da jemand ist. Also das kann ich mir ja nicht vorstellen, dass er da freiwillig zumacht, weißt du? Ja, aber also, da muss ja auch am Boxenfunk irgendwas kommen.
Ja, also das ist wirklich ganz, ganz komische Situation.
Oder er dachte, Piastri wäre schon vorbei. nach der blauen Flagge und hat das gar nicht, also ja. Er muss ja das gewusst haben, dass eine blaue Flagge ist, also das ja, war wirklich also, sehr, sehr merkwürdig.
Also ja, wirklich, also das ist auch so eine Szene, wo ich auch sage, also ich weiß jetzt nicht, was da über den Boxenfunk kam oder nicht kam, aber du fährst auf einer Geraden, dass du deine Rückspiegel checkst und Piastri, den muss er gesehen haben in den Rückspiegeln oder normal wenn er schon, geguckt hätte. Also auf so einer Geraden, da musst du halt zumindest mal so ganz kurz in die Rückspiegel gucken, weil du musst, also die Geraden sind ja lang in Österreich und man muss da jetzt nicht, keine Ahnung, wie gebannt auf die Strecke starren und Yuki war jetzt auch nicht irgendwie nur einen halben Meter vor ihm oder so. Also da war Zeit, um auch die Rückspiegel mal kurz zu checken. Das geht nicht. Also das geht wirklich nicht, dass du da so in den Kampf um den Sieg quasi eingreifst, als jemand auf Platz 15 oder 16 in dem Moment. Also, ja, hat er ja auch eine Strafe für bekommen. Ich meine, gut, er hat auch viel mit Yuki gefightet. Yuki hat ja auch eine Strafe bekommen, meine ich, ne? Für den Fight gegen ihn, wo er ihn da getroffen hat. Wo Yuki den klassischen Hamilton einmal das Hinterrad wegziehen. Den Move hat Hamilton, glaube ich, dreimal gegen verschiedene Red Bull-Fahrer gebracht.
Alex Albon kann
da. In Österreich, genau an der Stelle. Genau, das war 1:1 das Gleiche. Max Verstappen hatte da auch einen schönen Krankenhausaufenthalt von in Großbritannien damals. aber ja, also das ist so, ja, war Yukis Schuld der Move und da konnte Colapinto dann wenig für, aber ja, Colapinto hat sich selbst auch nicht mit Ruhm bekleckert bei dem Rennen.
Ja. Also nochmal kurz zu Colapinto zurück. Wenn man jetzt mal diese 5 Rennen nehmen würde, scheinbar bleibt er ja noch jetzt drin im Cockpit, aber war das erheblich besser, als ein Jack Doohan davor geleistet hat?
Ich sag nein. Also nicht so, dass ich jetzt sage, vielleicht, wenn man jetzt irgendwie die ganzen Daten nebeneinander legt, mag es am Ende vielleicht ein bisschen marginal besser gewesen sein. Aber ich sag, es war nicht so viel besser, dass es wirklich ins Auge springt.
Zumal für die Vorschusslorbeeren, die er ja durchaus hatte, hat mich das doch wirklich extrem enttäuscht. Ja, ich hoffe, Mick Schumacher sitzt dann bald im Alpin und bekommt eine Chance.
Ja, würde ich auch nicht nein sagen, würde ich nehmen. Ja. Aber ja, mal sehen, wie es da weitergeht. Ich bin mal gespannt, was jetzt in Großbritannien, ich meine, die Medienvertreter werden sich da natürlich drauf stürzen jetzt, weil die Ankündigung ist ja so durchgesickert mit den 5 Rennen und bin ich mal gespannt beim Media Day am Donnerstag, was da kommt.
Und Briatore behauptet jetzt ja auch, zumindest wohl in einigen Gesprächen auch mit Sky, er hätte das nie gesagt mit diesen 5 Rennen oder das wäre nie gesagt worden, aber das ist ja auch völliger Blödsinn. Das war ja damals auch so rübergebracht worden, also Alpine macht sich immer selber Baustellen auf, die total unnötig sind.
Ja, also die haben das ja auch irgendwie, die haben das ja auch nicht so ganz offiziell, aber irgendwie kam es ja trotzdem von denen, ne, mit den 5 Rennen, also es war, ja, keine Ahnung, und dann, ja, jetzt, es ist irgendwie bei Alpine, weiß ich nicht, da gefällt mir auch dieses ganze Management dahinter irgendwie nicht und ja, das sorgt halt für, wie du gesagt hast, die schaffen sich da selbst ihre Baustellen und die haben schon genug andere Baustellen, die brauchen sich nicht selbst welche schaffen, so, also das ist, ja, weiß ich nicht, ob die Energie nicht vielleicht woanders besser investiert wäre.
Ja. Ja, 2 Teams haben wir noch, davon ist nur ein Fahrer ins Ziel gekommen, über den haben wir gerade schon gesprochen, eher am auffälligsten durch seine Strafe, ja, Yuki Tsunoda, der ja wirklich, das war wirklich kein gutes Rennen beim Heim-Grand Prix von ihm und also so langsam muss ich doch sagen, ist die Schonfrist doch schon länger rum.
Naja, er ist vor Max Verstappen im Klassement. Ja, nee, das ist vielleicht auch das Einzige, was man so mit einem zwinkernden Auge sagen kann, aber also das Wochenende war wirklich gar nichts. Also im Qualifying nicht überzeugt, im Rennen nicht vorangekommen leider und dann sich auch noch eine Strafe eingehandelt. Also ja, das ist schon irgendwie, weiß nicht, ich habe das Gefühl, er macht eher Rückschritte gerade im Red Bull als Schritte nach vorne irgendwie so. Am Anfang dachte ich noch so, bei seinem ersten Rennen, als er da direkt im Red Bull Cockpit saß, dachte ich so, okay, das sieht jetzt schon eigentlich ganz okay aus. Ja. Und wenn er jetzt so ein paar Schritte nach vorne macht, dann läuft das schon irgendwie. Aber ja, also das könnte mit sein schlimmstes Wochenende bisher gewesen sein, ne? Mhm. Also ja, da irgendwie Platz 15 mit Colapinto auszufighten, das kann ja irgendwie nicht der Anspruch sein.
Ja. Und Dr. Helmut Marko wurde ja auch wieder angesprochen von Sky, ob sich denn der Wechsel von Lawson zu Yuki gelohnt hätte, weil Yuki scheint ja aktuell auch so ein bisschen, ich weiß nicht mehr den genauen Wortlaut sozusagen, ein bisschen zerstört zu sein. Hat er dann nur gesagt, ja, Liam Lawson war auch zerstört nach 2 Rennen, wir hatten keine andere Wahl. Also, ja.
Ja.
Also, aber was willst du aktuell auch sagen? Du bist wirklich jetzt in der Situation, kannst ja nichts schönreden, aber kannst ja jetzt auch nicht wieder einen Fahrer tauschen, bin ich der Meinung irgendwie, aber das ist ganz, ganz blöd.
Ja, es ist halt wirklich bei Red Bull, also Red Bull ohne Max Verstappen würde es da lichterloh brennen, sage ich jetzt einfach mal so. Also ich glaube, das muss mittlerweile jedem klar sein. Mhm. Und es ist jetzt auch ganz klar, es liegt nicht daran, dass diese Fahrer nichts können, die mit Max Verstappen da in ein Team gesteckt werden.
Absolut,
dieses Auto ist, das hat so ein kleines Setup-Fenster, was man quasi treffen muss. Es ist so schwer zu fahren. Mhm. Das ist halt aktuell wahrscheinlich nur Max Verstappen so kann im Feld. Der hat halt viel Erfahrung in dem Team. Er ist, ich glaube, da sind wir uns auch alle einig, der beste Fahrer aktuell im Feld. Wahrscheinlich auch mit Abstand, würde ich sagen. Und ja, es ist halt wirklich, es ist halt irgendwie nicht schön anzusehen, was die zweiten Fahrer dann halt versuchen mit dem Auto. Aber ja, das ist schwierig aktuell.
Man muss natürlich auch sagen, gerade in Anblick zu den Regeländerungen 2026 lohnt sich's ja auch nicht jetzt noch groß an dem aktuellen Boliden was zu verändern oder was Langfristiges zu entwickeln. Das wäre ja auch blödsinnig. Deswegen glaube ich wirklich, dass die Saison einfach so weitergehen wird. Und Yuki kämpft dann mit einem Wagen, wo er einfach nicht mit zurechtkommt und muss halt die Hoffnung haben, dass er die Chance 2026 noch bekommt. Anders sehe ich da nicht, weil dann kann das Blatt ja auch wieder wenden, ne? Vielleicht schaffen sie ja da so diesen Kniff, dass beide Fahrer mit zurechtkommen, wer es auch immer dann sein wird im Cockpit, aber ja, also in der Saison erwarte ich da auch wirklich nicht, dass sich daran was ändert.
Nee, also glaub ich auch nicht und ich glaube jetzt auch mit dem Ergebnis jetzt in Österreich ist so ein bisschen, also ich finde, es hat sich so angefühlt, als ob so Verstappen so innerlich vielleicht auch ein bisschen abgeschlossen hat mit der Weltmeisterschaft jetzt, weil jetzt ist dann doch schon weit weg. McLaren hat jetzt gezeigt, dass die doch durch die Bank weg eigentlich auf jeder Rennstrecke mehr oder weniger performen. Also, dass sie jetzt plötzlich 4-5 Rennen am Stück haben, wo die kaum Punkte holen, damit Max Verstappen da wieder rankommt, ist unwahrscheinlich. Und ich glaube, wenn man jetzt bei Red Bull einfach sagt, okay, ja, also weil die Team-WM, das ist, also da, also wer da bei Red Bull noch Gedanken dran verschwendet, dem ist eh nicht zu helfen, das funktioniert sowieso nicht. Und auch die Fahrer-WM, das wird halt jetzt einfach unrealistisch. Und dann einfach gucken, macht das Beste aus der Saison, was weiß ich, probiert noch irgendwie viel mitzunehmen. Am Ende ist es vielleicht sogar gut, dass Red Bull vielleicht dann nur als Vierter dasteht bei den Konstrukteuren. Das heißt, dann nächstes Jahr mehr Entwicklungszeit für das zweite Jahr der neuen Regularien. Also jetzt einfach das Beste draus machen, vielleicht Erwartungen ein bisschen runterfahren. Dann hat Yuki auch ein bisschen weniger Druck. Vielleicht hilft das auch mal, aber ja, ich glaube, da heißt es jetzt einfach die Saison irgendwie überleben. Max Verstappen vielleicht so happy halten, wie es aktuell geht, damit er dann doch nicht den Wechsel in Erwägung zieht für nächste Saison.
Ja, denke ich, zu Max brauchen wir auch nicht mehr sagen. Haben ja schon.
Der hatte schnell Feierabend.
Ja,
er hat dann vielleicht, kann man auch noch sagen, GP, also sein Renningenieur, war nicht an der Strecke. Wohl aus persönlichen Gründen. Ist ja dann auch okay, wenn man da nicht das weiter kommuniziert.
Ja, genau.
Jetzt, was auch immer das war, er wird seine Gründe gehabt haben. Max einen anderen Renningenieur. am Start gehabt. Ja, die hatten beide schnell Feierabend. Hat man nicht viel von hören können. Ja, und so hat Max dann, was hat er gesagt? Er hat die 24 Stunden von Spa, hat er dann geguckt. Also er hat sich dann nicht mal das Ende des Rennens angeschaut. Ja, es ist schon, ja, es ist, ja, ich weiß nicht, also irgendwann wird es auch ein bisschen disrespectful, muss ich dann doch sagen, weil, also es ist irgendwie lustig noch, aber ist ja dann auch irgendwie, wenn ich mir so angucke, dass, wenn ich mich zurückerinnere, als in Melbourne, glaube ich, ist Carlos Sainz ausgefallen und stand dann noch am Teamstand mit dabei und hat dann probiert, Alex Albon irgendwie zu helfen. Ja, ich meine, Yuki ist noch gefahren, ne? Also klingt jetzt auch gemein, aber da hätte auch ein Max Verstappen jetzt nicht viel helfen können.
Ja, aber trotzdem ist so ein bisschen auch der Respekt dem Team gegenüber, dem Sport gegenüber, finde ich, und gerade auch dem Kollegen gegenüber, ja, hat so ein bisschen Fadenbeigeschmack, finde ich.
Ja, genau. Also es ist irgendwie, ich meine, klar, viele fanden es jetzt lustig und die Situation mit Antonelli hat er ganz gut gehandelt, aber ja. Aber da merkt man auch, wer bei Red Bull die Hosen anhat, nämlich er. Und nicht das Team, nicht der Teamchef. Da kann ihm keiner was sagen. Der Mann kann aktuell machen, was er will. Der hat da die Hosen an, der gibt den Ton an, der fährt GT3-Autos an der Nordschleife zum Test, wenn er da Bock drauf hat, da kann das Team gar nichts sagen. Leider er ist halt einfach der beste Fahrer, er weiß ganz genau, wenn Red Bull ihn nicht nimmt, ich sag sogar auch wenn Zac Brown das verneinen würde, Zac Brown, dem wird die Entscheidung nicht leicht fallen, aber der würde entweder Lando oder Oscar rausschmeißen für Max, garantiert. Gebe ich dir Brief und Siegel drauf. Auch bei Ferrari. Ein Hamilton wird seinen Vertrag direkt abgeben können, wenn Max Verstappen sagt, er geht zu Ferrari. Ja. Weil am Ende ist es ein Business und ja, also
gut, deswegen. Ich frage mich ja nur, wo nächstes Jahr George Russell fahren wird. Also ich glaube tatsächlich, dass Mercedes da dran geht, aber ja. Schauen wir mal, ist für uns ja geil, weil es schön spannend ist, wenn ein Topfahrer auf den Markt kommt oder so, oder es da Spekulationen gibt. Also von daher, für mich ist das pures Entertainment. Und ja, vielleicht tappt dann auch Red Bull aus der Max Verstappen-Falle wieder mal raus. Wobei es auch schwierig zu sagen ist, denn der hat da 4 Weltmeisterschaften gebracht.
Ja.
Und eine Konstrukteursweltmeisterschaft, die auf ihn ging, so nach dem Motto. Ne, muss man halt auch mal so sagen.
Das stimmt wohl.
Aber gut, ja, zu einem Team kommen wir noch, die auch kein allzu langes Rennen hatten. Besonders Carlos Sainz,
ja, gut.
Der dann einfach stehen geblieben ist vor der Einführungsrunde. Und wirklich, also kurz vor knapp da noch wegkam, ne, denn die anderen kamen ja schon um die Kurve rum. Und dann hat sich Sainz auf den Weg gemacht zur Boxengasse, hat dann Feuer gefangen. Leider bei Williams aktuell sehr viele technische Probleme.
Ja, genau. Also am Anfang dachte ich erst noch, gut, Carlos dann doch wieder Glück gehabt, ne, dass er dann doch wieder da wegkam. Ich dachte erst hier, er macht den Sonny Hayes Move. Wer den Film gesehen hat, weiß Bescheid. Dachte ich erst,
da
dass er
das auch direkt dran denken.
Ja, dass er den Move da versucht, aber ja gut, dann standen irgendwann hinten die Bremsen in Flammen und dann hat sich das relativ schnell erledigt. Und ja, Alex Albon dann auch sehr unglamourös irgendwann einfach die Karre abgestellt. Ja, also es häuft sich jetzt leider irgendwie, ne?
Ist das dritte Wochenende in Folge, glaube ich, bei Williams, wo man einen Defekt hat.
Ja, ja, und also, jetzt sogar bei beiden Autos, ne? Also
irgendwas läuft da gehörig schief. Ich hoffe, man kann den Fehler finden, denn Großbritannien ist ja schon wieder in einer Woche. Also von daher, beziehungsweise, wenn wir jetzt heute Dienstag aufnehmen, Montag aufnehmen, ja, schon in wenigen Tagen, kann man ja sagen, geht das Wochenende los. Und ja, deswegen für Williams auch ein geschenktes Wochenende. Und ich würde sagen, gehen wir jetzt auch direkt rein in unsere Awards.
Ja.
Und rein in den Platin Award. Ja, und da bin ich wirklich sehr gespannt, was du da gewählt hast. Ich finde, man hat durchaus ein paar Kandidaten hier. Und diesmal, wir hatten ja zuletzt wieder Doppel-Awards vergeben, gehe ich mal mit der Prämisse rein, dass ich auf jeden Fall einen anderen Award vergeben werde wie du. Und lass dir mal den Vortritt.
Ja, also es ist echt schwer, ne? Man kann echt viel, viel vergeben an dem Wochenende. Gut, da du ja auf jeden Fall auch was anderes nimmst, ist schon mal gut, dass das dann schon mal zwei quasi Teams, Personen, was auch immer, einen Award bekommen. Und um möglichst viel einfach abzudecken, die es verdient haben, sag ich mal, Kick sauber als Team und beide Fahrer komplett. Updates funktionieren, Stimmung im Team war gut. Bortoletto hat jetzt so einen kleinen Breakthrough gehabt für die Saison. Hülkenberg von 20 auf 9. Team und beide Fahrer, Kick sauber im Ganzen, ist mein Platin Award.
Sehr schön. Ist natürlich auch grundsätzlich auch meine favorisierte Wahl, aber du hast ja jetzt schon alles umfasst mit dem Team, was ja auch beide Fahrer betrifft. Und hab noch zum zweiten Platin Award auch tatsächlich zwei Überlegungen. Einmal wäre natürlich eine Überlegung Lando, weil ich finde, dass es ein starkes Comeback war nach der Kritik von Kanada. Ich sehe es allerdings so, dass ich glaube, dass wir in den oberen Bereichen McLaren, Lando, Piastri öfters nochmal Awards vergeben werden und möchte da wen anders nochmal rausgreifen, wo ich finde, dass das doch ein sehr beeindruckendes Ergebnis ist. Auch für ihn persönlich ein schönes Comeback. Er ist wieder so ein bisschen auf dem Schirm, weil er auch viel in der Kritik war, nämlich Liam Lawson.
Ja, habe ich gehofft, dass deine Wort quasi an ihn geht. Wäre meine zweite Wahl gewesen, ja.
Finde ich sehr, sehr verdient. Platz 6 auch sein, wie du rausgefunden hast, sein stärkstes Karriereergebnis. Und von daher, ja, besser kann man sich ja nicht präsentieren nach all der Kritik. Von daher hat er da ja auch was mit Lando gemeinsam am letzten Wochenende. Und jetzt gehen wir rein in die Fluppen. Ah, das wird auch wieder interessant. Da bin ich auch mal sehr gespannt. Da habe ich auch durchaus Kandidaten, sodass ich auch wieder eine andere Wahl treffen werde wie du. Und ja, lass dir nochmal den Vortritt.
Ja, auch da schwierig. Aber ich sag tatsächlich, weil es geht ja wirklich nur darum, wie das Wochenende dann ausgegangen ist, gebe ich ihn dann doch tatsächlich mal Antonelli. Weil, wie schon gesagt, grober Fehler, nimmt dann auch noch Max Verstappen aus dem Rennen, was dann auch für die Zuschauer und gerade auch, was ich dann auch dachte, gerade in Österreich, die Orange Army ist immer da, ne, und so, und es ist ja eine Sache, wenn dann, keine Ahnung, ich glaube, gegen die McLaren wäre es schwer geworden, vielleicht sogar gegen die Ferrari auch, aber weißt du, dann sind dann 90% der Fans Niederländer und Max Verstappen schafft es nicht mal eine Runde zu fahren, unverschuldet.
Ja.
Fand ich dann doch sehr, sehr schade, gerade in Österreich. Und es war ja auch echt ein grober Fehler von Antonelli. Und ich denke mal, er wird jetzt auch nicht so viele von den Fluppen Awards noch bekommen, die Saison. Also ja, sieht aktuell nicht so aus. Deswegen, dieses Wochenende muss er sich den gefallen lassen. Ja, genau, der kriegt den von mir.
Ja. Also ich habe tatsächlich noch drei heiße Kandidaten auf die Fluppe.
Ja, ich hätte auch noch welche gehabt.
Mach erstmal das Ausschlusskriterium. Team Williams wäre für mich ein heißer Kandidat, auch weil es jetzt wieder ja der x-te technische Defekt ist, eigentlich auch ein total verschenktes Wochenende. Technische Defekte, da nehme ich dann halt auch die Fahrer natürlich raus. Aber Williams wird's ja nicht bei mir. Dann so meine beiden Top-Kandidaten sind Franco Colapinto und Yuki Tsunoda. Colapinto wegen dieser Piastri-Aktion käme ich eigentlich nicht dran vorbei. Aber weil man auch dann sagen muss, es ist der Heim-Grand Prix von Red Bull. Ich fand diese Strafe für Yuki absolut gerechtfertigt und auch eine absolut unnötige Situation, wo er da Colapinto reinfällt und auch generell eine wirklich langsame Performance von ihm. Und ja, er jetzt schon genug Wochenenden hatte, wo er so eine gewisse Schonfrist bekommen hat. Deswegen ist für mich Yuki an diesem Wochenende die Fluppe.
Ja. Kann ich auch nachvollziehen tatsächlich. Ja, doch. Also gerade, weil er ja dann auch am Ende sogar hinter Colapinto auch war. Also er ist der letzte Fahrer, der ins Ziel gekommen ist, war Yuki dann. Ja, lässt sich schwer entschuldigen dann am Ende.
Ja, deswegen, also sind wir gespannt. Waren ja wieder schöne Awards oder gibt's noch einen Sonder-Award? Also ich habe keinen.
Mir fällt ja jetzt auch kein besonderer ein, tatsächlich.
Ja. Und von daher, aber noch eine kurze Erwähnung, auch wenn es kein Award wert ist, aber diese schönen Lego-Randsteine, hattest du mir ja noch Bilder gezeigt vor der Aufnahme, wieder sehr, sehr schöne Aktion. Natürlich nicht aus Lego, sondern aus Styropor. Das
genau, die Meta-Boards, also die quasi die Bremspunkte so ein bisschen anzeigen, sahen aus wie riesige Lego-Steine. Eine coole kleine Aktion und Lego kooperiert ja gerade viel mit der Formel 1. Von daher, so kleine Details freuen einen dann doch immer, wenn man die dann auf Bildern sieht, finde ich.
Ja, und bevor wir zum Ende kommen, noch eine kurze Info. Du hast ja eben schon erwähnt bei Carlos Sainz mit Bezug zum aktuellen Formel-1-Film. Da werden wir dann zur kommenden Folge mal eine kurze spoilerfreie Review machen, denke ich. Und ihr könnt uns ja gerne mal eure Meinungen schicken, wer den Film schon gesehen hat. Wir beide haben jetzt doch schon geguckt. Ich glaube, am Donnerstag und du bereits in der Preview am Mittwoch.
Genau. Ja,
und da war wieder doch sehr früh am Start, konnte ich mir auch nicht entgehen lassen. Und ja, sehr spannende Geschichte, so viel kann man schon mal vorweggeben. Die Review gibt's dann in der kommenden Folge. Und ja, schickt euch uns gerne mal eure Stimmen dazu. Sehr, sehr interessant, werden wir dann auch mal preisgeben, das Ganze. Und jo, in dem Sinne würde ich sagen, sind wir für heute durch.
Jo.
Und hören uns schon zur nächsten Folge zu Großbritannien. Bis zum nächsten Mal, euer Manu.
Und euer Marc.
Dieser Podcast wird vermarktet durch die Podcastbude.